Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis nach Sonnenaufgang haben sie gerungen, die Herren Scholz, Lindner und Habeck. Gegen 6 Uhr heute früh kamen dann die ersten Meldungen über eine Einigung auf den Bundeshaushalt für das Jahr 2025. Am Vormittag ist dann auch der Bundesfinanzminister vor die Presse getreten, Christian Lindner von der FDP.
Das hier waren nicht Haushaltsberatungen. Wir haben uns neu der gemeinsamen Grundlagen unseres Regierungshandelns verständigt.
Man könnte auch sagen, die Koalition stand da auf dem Spiel. Aber so spricht Lindner jetzt vom Einstieg in eine Wirtschaftswende. Wir fassen die wichtigsten Punkte des neuen Haushalts für Sie zusammen. Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Sendung. Einen Tag nach den Unterhauswahlen im Vereinigten Königreich ist Keir Starmer zum neuen Premierminister ernannt worden.
Whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government will serve you. Country first, party second.
Sie haben es wahrscheinlich verstanden, egal ob Sie Labour gewählt haben oder nicht. Und speziell, wenn nicht, dann sage ich Ihnen, meine Regierung wird Ihnen dienen. Zuerst das Land, dann die Partei. Auch aus London versorgen wir Sie mit Eindrücken vom Tag nach der Wahl. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist heute überraschend zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist, wofür er gerade aus EU-Kreisen heftige Kritik einstecken muss. Wir berichten aus Moskau und aus Brüssel. Außerdem in Brüssel hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg einen Ausblick auf den Gipfel in Washington nächste Woche gegeben. Und in Stuttgart spielt gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Spanien. Knapp 12 Minuten sind da rum, Spielstand 0:0. Dazu mehr gegen 18.35 Uhr. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, jetzt haben sie es also doch hingekriegt. Nach etlichen Treffen steht er nun in groben Zügen, der Haushalt für das kommende Jahr. Die Eckdaten haben Christian Lindner und Olaf Scholz heute Vormittag in Berlin präsentiert. Und wenig später kam dann auch schon die erste Kritik auf. Allen voran von Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU.
Dies alles reicht aus für einen Burgfrieden einer erschöpften Koalition für wenige Tage. Schon mit dem Kabinettsbeschluss wird der Dissens wieder offen zutage treten. Und wenn wir dann im September zurückkehren aus der parlamentarischen Sommerpause, dann wird der Streit in der Koalition über den Haushalt 2025 erst richtig losgehen.
Dabei waren die Architekten der Vereinbarung doch so stolz. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Bis 5 hat er verhandelt, um 7 muss er bei der SPD-Fraktion antreten. Trotz allem, offenbar fällt eine Last von ihm ab. Olaf Scholz in bester Laune.
Schlaf wird überschätzt, wir haben lange durchgemacht. Außerdem haben wir natürlich ein Motiv gehabt, wir wollten unbedingt vor dem heutigen Spiel unserer Mannschaft auch fertig sein.
Habemus Haushalt. Die Sonne ist gerade aufgegangen, als über dem Reichstagsgebäude um kurz vor 6 Uhr weißer Rauch aufsteigt. Christian Lindner hat mitgezählt, 23 Mal hat er sich mit Kanzler und Vizekanzler getroffen, 80 Stunden haben sie gerungen.
Es handelt sich mitnichten um das, was man gelegentlich öffentlich einen Sparhaushalt nennt,
betont der Finanzminister mit erkennbarem Stolz. Zwar müssen einige Etats zurückstecken, doch weder gibt es im Sozialbereich große Streichungen, noch wird an der Schuldenbremse gedreht. Ausgerechnet die schlechte konjunkturelle Lage ist es, die den Dreien neue Spielräume verschafft. 44 Milliarden an neuen Schulden sind möglich, weniger Steuereinnahmen, gestiegene Ausgaben. Mit der Konjunkturbereinigung bekommt die Koalition etwas mehr Luft.
Wirtschaft, Klima, Kinder, das ist für mich der Dreiklang, der den Haushalt und die Begleitbeschlüsse zusammenfasst.
So bringt es Vizekanzler Robert Habeck auf den Punkt. 481 Milliarden Euro kann der Bund ausgeben. Mit den Begleitbeschlüssen meint der grüne Wirtschaftsminister ein Konjunkturpaket, das zu einem halben Prozentpunkt mehr Wirtschaftswachstum führen soll. Bürokratieabbau, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, Beschäftigungsanreize sollen dabei helfen. Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung etwa sollen Beschäftigten im Rentenalter als Lohn ausgezahlt werden. Ein Anreiz, länger zu arbeiten. Zudem soll der Kinderfreibetrag angehoben und das Kindergeld ab 1. Januar 2025 um 5 Euro monatlich erhöht werden.
Es ist so ein gelungenes Kunstwerk, dass wir auch schon ein bisschen Zeit darauf verwenden wollten.
Wie gelungen es wirklich ist, müssen die kommenden Monate zeigen, wenn das Parlament ab September über die Beschlüsse berät. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte bis zuletzt darauf gedrungen, die Ukraine-Hilfen in Rede stehen, 30 Milliarden Euro herauszunehmen. Begründet, über das Instrument der Notlage könnten dafür an der Schuldenbremse vorbei doch neue Schulden aufgenommen werden. Doch der Finanzminister hatte auf dem Nein beharrt. Mützenich behält sich allerdings vor, diese Karte nötigenfalls noch zu ziehen. Überraschend deutlich attackiert der Sozialdemokrat den FDP-Chef.
Dass so früh der Bundeskanzler sich mit allen Fachministerinnen und Ministern hat einschalten müssen, dass das gelingt, spricht nicht unmittelbar für denjenigen, der für diesen Haushaltsentwurf dann auch unmittelbar Verantwortung trägt.
Normalerweise legt der Finanzminister Eckpunkte vor. Diesmal allerdings musste sich der Kanzler schon früh einschalten. Und Scholz nimmt es nun auch hin, dass sein Verteidigungsminister weitaus weniger Geld bekommt als von Boris Pistorius gefordert. Statt einem Plus von 6,5 Milliarden Euro gibt es nur knapp 1,2 Milliarden. Trotzdem verspricht der Kanzler, den NATO-Forderungen auch langfristig nachzukommen.
Deshalb werden wir das 2%-Ziel der NATO in jedem Jahr voll erfüllen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen komplett ausgegeben sein wird, wird der reguläre Verteidigungshaushalt dann 80 Milliarden Euro umfassen, um die 2% weiterhin sicherzustellen.
Für die nächste Bundesregierung wird es eine Herausforderung, diese Steigerung des Verteidigungsetats aufzubringen. Das räumt der Kanzler ein und schiebt schmunzelnd hinterher. Aber ich möchte diese Regierung ja auch weiterhin anführen.
Der Haushalt muss ja auch noch erst vom Kabinett verabschiedet und im Bundestag beraten werden. Und er ist auch Thema in unserem Podcast der Tag. Genau wie der Erdrutschsieg für Labour, eine Analyse zur Wahl im Vereinigten Königreich. Der Tag zu beziehen und zu hören über die Deutschlandfunk-App. Wie gesagt, Erdrutschsieg für Labour in Großbritannien nach 14 Jahren in der Opposition und eine historische Niederlage für die Tories. Die Konsequenz? Premierminister Rishi Sunak trat heute zurück. König Charles ernannte daraufhin Keir Starmer zum neuen Regierungschef. Aus London, Franziska Hoppen.
Die BBC-Reporterin kam kaum gegen den Jubel an. Hunderte Freunde und Parteikollegen hatten sich vor der 10 Downing Street versammelt, um Keir Starmer, den neuen Labour-Premierminister Großbritanniens, willkommen zu heißen.
Good afternoon.
Ernst trat Starmer vor die Mikrofone und demütig.
My government will serve you. Politics can be a force for good.
Seine Regierung werde den Menschen dienen, betonte der 61-Jährige. Politik könne auch Gutes tun. Die Wahlbeteiligung hatte diesmal nur bei 60% gelegen, einer der niedrigsten Werte in der Geschichte des Landes. Nach 14 Jahren radikaler Sparpolitik, Brexit-Chaos und politischen Skandalen haben viele Britinnen und Briten laut Umfragen das Vertrauen in die Politik verloren. Starmer kündigte einen Kurswechsel an.
My government will fight every day. Until you believe again.
Seine Labour-Regierung werde jeden Tag kämpfen, bis das Vertrauen wiederhergestellt sei. Doch die Herausforderungen für Labour sind enorm. Die Kassen sind leer, der Schuldenberg groß und der Spielraum, schnell Ergebnisse zu liefern, entsprechend gering. Hinzu kommt, dass Labour zwar viele Sitze gewonnen hat, ungefähr 2/3 des britischen Unterhauses, aber lediglich 34% der Stimmen. Grund für diese Verzerrung ist das britische Wahlsystem. John Curtis, Zahlenanalyst der BBC, fasst es so zusammen.
Essentially an election that the Conservatives lost.
Es sei vor allem eine Wahl gegen die Tories gewesen, keine für Labour.
Good morning.
Am Vormittag, kurz bevor Keir Starmer offiziell zum neuen Premier ernannt wurde, hatte der konservative Rishi Sunak in der 10 Downing Street seine Abschiedsrede als Premier gehalten, sichtlich niedergeschlagen.
To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry.
Er wolle sich bei seinem Land entschuldigen, sagte Sunak, und
I have heard your anger. Your disappointment, and I take responsibility for this loss.
Die Wut und die Enttäuschung der Britinnen und Briten sei bei ihm angekommen und er übernehme die Verantwortung dafür. Die Verantwortung für eine historische Niederlage. Die Konservativen haben nach Auszählung fast aller Stimmen mindestens 250 Sitze im britischen Unterhaus verloren. 12 davon gehörten Sunaks Kabinettsmitgliedern. Überraschend viele Sitze haben die Liberaldemokraten gewonnen, die nun drittstärkste Kraft im Parlament sind. Mindestens 4 Sitze gewannen erstmals die Grünen und auch erstmals die rechtspopulistische Partei Reform UK. Ihr Chef, Brexit-Galeonsfigur Nigel Farage, kündigte gewohnt selbstbewusst an:
We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour, be in no doubt about that. This is just the first step of something that is going to stun all of you.
Reform UK sei nun Labour auf den Fersen. Dies sei nur der Anfang. Man werde alle verblüffen. Rund 4 Millionen Briten hatten für Reform UK gestimmt, ein Wähleranteil von mehr als 14%. Für den neuen Premier Keir Starmer ging die Arbeit gleich am Mittag schon los.
Our work is urgent and we begin it today.
Was für eine Überraschung heute Vormittag. Viktor Orbán, der Regierungschef Ungarns, das ja seit Anfang des Monats die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ist nach Moskau gereist. Der erklärte Putin-Freund, also innerhalb einer Woche zunächst in Kiew und jetzt im Kreml. Was Orbán auf X so überschrieb: Die Friedensmission geht weiter, zweite Station Moskau. Von dort Frank Eichmann.
Die offizielle Bestätigung kam erst Minuten vor der Landung am Mittag in Moskau. Ja, Viktor Orbán trifft Präsident Putin. Und glaubt man dem Sprecher des russischen Präsidenten, dann wurde auch Putin überrascht. Dies war eine Initiative der ungarischen Seite. Alles ging sehr schnell. Buchstäblich vorgestern erhielten wir den Vorschlag für diesen Besuch. Also kurz nach Orbáns erster Reise, seit Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernahm. Und diese erste Reise führte den russlandnahen Politiker am Dienstag unerwartet nach Kiew. Zum ersten Treffen dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, seit Russland vor 2,5 Jahren den Krieg gegen die Ukraine begann. Seinen überraschenden Putin-Besuch begründete Orbán neben Putin sitzend so: Dies sei bei weitem nicht ihr erstes, aber wohl das wichtigste Treffen bisher. Seit dem 1. Juli bin ich Vorsitzender des Europäischen Rates und ich muss Ihnen sagen, dass beim Thema Ukraine die Anzahl der Länder rapide abnimmt, die sowohl mit der einen als auch mit der anderen Konfliktpartei redet. Ungarn wird wohl bald das einzige Land in Europa sein, das mit allen reden kann. Die frischen, von Orbáns Presseteam veröffentlichten Putin-Orbán-Fotos trugen das Logo der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Nur ein Verhandlungsmandat hat Orbán nicht von der EU. Im Gegenteil, es kam sowohl von der EU als auch aus den Mitgliedstaaten massive Kritik für den Alleingang. Zusammenfassung von Bundeskanzler Scholz: Orbán sei nicht als EU-Vertreter in Moskau, sondern als Vertreter Ungarns. Und Präsident Putin? Dessen Treffen mit westlichen Spitzenpolitikern sind extrem selten geworden, seit er den Krieg gegen die Ukraine begann. Und die deutliche Kritik der EU am Orbán-Besuch, die griff er natürlich auf. Ich verstehe, dass Sie nicht nur als unser Partner gekommen sind, sondern auch als Vorsitzender des Europäischen Rates. Sie kennen sicher die Rede, die ich unlängst vor Mitarbeitern unseres Außenministeriums gehalten habe. Darin habe ich unsere Haltung zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine dargestellt. Das aber war kein Friedensangebot, eher ein Ultimatum. So müssten ukrainische Truppen weiteres eigenes Staatsgebiet kampflos räumen und Russland übergeben, nicht annehmbar für Kiew. Falls in dem heutigen 2,5-stündigen Gespräch mit dem ungarischen Premier andere Ideen diskutiert wurden, echte Kompromissbereitschaft Russlands, dann war das zumindest im anschließenden Auftritt vor der Presse nicht hörbar. Putin wiederholte sich einmal mehr. Russland war und ist bereit, offen über eine politisch-diplomatische Konfliktbeilegung zu reden. Die andere Seite will das nicht. Und die Sponsoren der Ukraine versuchen weiter, dieses Land und seine Bevölkerung als Rambock im Widerstand gegen Russland auszunutzen. Immerhin sei der Besuch Orbáns ein Versuch, den Dialog aufrechtzuerhalten, lobte Putin. Und der Gast aus Ungarn, auch der betonte, wie wichtig der Dialog sei. Nach meiner Erfahrung liegen die Positionen der beiden Staaten sehr weit auseinander. Man muss sehr viele Schritte unternehmen, um den Krieg zu beenden. Aber den wichtigsten Schritt haben wir gemacht und den Kontakt aufgenommen. Und ich werde in diese Richtung weiterarbeiten. Wie genau? 10 Minuten redeten Putin und Viktor Orban im Moskauer Kreml vor der Presse. Anschließende Fragen wurden nicht zugelassen. So bleibt unklar, ob diese Orban-Friedensmission im Alleingang der Ukraine tatsächlich eine schnellere Waffenruhe bringen kann.
Wie gesagt, Ungarn hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, turnusgemäß, obwohl Orban ja so gar nicht deren Werte zu vertreten scheint. Und so konnte es den EU-Spitzen gar nicht schnell genug gehen, zu betonen, dass Orban dort in Moskau nicht für die Europäische Union spricht. Aus unserem Europastudio, Moritz Küpper.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban habe keinerlei Mandat vom EU-Rat erhalten, um Moskau zu besuchen, ließ der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mitteilen. Unmittelbar nachdem ein erstes Foto von Orban auf dem Moskauer Flughafen veröffentlicht worden war. Der Besuch finde ausschließlich im Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Russland statt, betonte Borrell. Wörtlich hieß es weiter, der ungarische Ministerpräsident repräsentiert daher die EU in keiner Weise. Doch auf Orbans Moskauer Foto prangt auch das Logo der EU-Ratspräsidentschaft. Man sei sich des Symbolcharakters, 5 Tage nachdem Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen habe, bewusst, so der Sprecher der EU-Kommission Erik Mommer, der im Namen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilen ließ, dass nur Einigkeit und Entschlossenheit den Weg zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine ebnen werde.
Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine.
Die EU-Kommission war vorab nicht über Orbans Reise informiert und gab sich entsprechend irritiert. In bemerkenswerter Offenheit stellte Kommissionssprecher Mommer zudem den traditionellen Besuch der Kommissionspräsidentin im Land der EU-Ratspräsidentschaft, in diesem Fall in Budapest nach der Sommerpause, in Frage.
This visit to Moscow seriously puts into question the Commission's traditional presidency trip to Hungary in this case, which we had foreseen for just after the summer break.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz verwies auf Orbans fehlendes Mandat. Die Reise ändere nichts an der entschiedenen Politik der EU gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, betonte Scholz.
Putin kann nicht darauf kalkulieren, dass die Solidarität nachlässt und dass die Unterstützung nachlässt, weder wegen fiskalischer Probleme einzelner Länder noch wegen der Tatsache, dass möglicherweise der politische Wille nicht überall gleichmäßig immer zu jeder Zeit zur Verfügung steht.
Kritik kam auch von den Regierungschefs Polens und Finnlands, Donald Tusk und Petteri Orpo, sowie aus dem Baltikum. Orban nutze die Position des EU-Vorsitzes, um Verwirrung zu stiften, teilte die estnische Regierungschefin und designierte EU-Außenbeauftragte Katja Kallas mit. Orbans Reise nach Moskau, der zu Beginn der Woche ein überraschender Besuch in Kiew vorangegangen war, bestärkt die Skepsis gegenüber dem Kreml-freundlichsten Staatschef innerhalb der EU. Moritz Körner, der für die FDP im Europäischen Parlament sitzt, hatte bereits Orbans selbsternannte Friedensmission, in der er die angegriffene Ukraine zu einer Waffenruhe aufforderte, scharf kritisiert.
Das ist widerwärtig und zeigt leider, was von der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten ist, nämlich nichts. Orban vertritt die Interessen Russlands und nicht die Interessen der EU.
Immer wieder hatte Orban Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine blockiert. Es trete genau das ein, was befürchtet worden war. Orban richte Schaden an, sagt daher auch Daniel Freund.
Er wird wohl auch weiterhin jede Gelegenheit nutzen, um die EU zu trollen. Und eine Schwächung der Europäischen Union können wir uns gerade in dieser heiklen Phase wirklich nicht erlauben.
So der EU-Abgeordnete der Grünen und Ungarn-Experte.
Deswegen sollten die Mitgliedstaaten einschreiten, bevor er irreparable Schäden anrichtet. Wir haben aus gutem Grund im Europäischen Parlament gesagt, dass wir diese Ratspräsidentschaft nicht für eine gute Idee halten. Die hätte so nicht stattfinden sollen.
Die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Mitgliedstaaten kommen kommende Woche in Washington zusammen, um den 75. Gründungstag des Verteidigungsbündnisses zu feiern, aber vor allem, um über aktuelle Krisen und Probleme zu sprechen, über den Ukraine-Krieg, über die Stärkung der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten und über eine fairere Lastenverteilung innerhalb der Allianz. Heute hat der scheidende Generalsekretär Jens Stoltenberg auf den Gipfel eingestimmt, zunächst aber auf die Tagespolitik reagiert, sprich auf die Orban-Reise. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Ungarn hat uns vorab informiert, so der NATO-Generalsekretär zur Reise von Viktor Orbán nach Moskau. Insgesamt kommentierte Jens Stoltenberg sehr viel gelassener als EU-Vertreter in Brüssel. Orbán sei nicht das erste Mal in Moskau. Er sei sicher, man werde sich in der kommenden Woche beim Gipfeltreffen in Washington über seine Gespräche dort austauschen. Ansonsten gelte:
Viktor Orbán is not representing NATO at these meetings. What is important is that all allies, also Hungary, agrees that Russia is the aggressor.
Er vertritt ja nicht die NATO in Moskau. Wichtig ist, dass alle Bündnispartner, auch Ungarn, sehen, dass Russland der Aggressor ist, so Stoltenberg. Er räumte ein, dass es Meinungsunterschiede mit Orbán hinsichtlich der militärischen Unterstützung für die Ukraine gibt. Kein Geld, kein Personal, keine Mitwirkung in NATO-Strukturen für Waffenlieferungen in Richtung Kiew. Diese Bedingungen hat Viktor Orbán für sein Land durchgesetzt. Dass Ungarn alle anderen NATO-Partner dabei nicht blockiert, gab Stoltenberg als gute Nachricht aus.
The good news is that Hungary then made it absolutely clear that they will not block NATO efforts.
Die Überführung der militärischen Ukraine-Unterstützung unter das Dach der NATO ist wichtiges Element des sogenannten Ukraine-Pakets für den Gipfel in der kommenden Woche. Dazu kommen weitere Waffenlieferungen, bilaterale Sicherheitsabkommen und die zunehmende Interoperabilität zwischen ukrainischen und NATO-Streitkräften. All dies führe die Ukraine näher an eine NATO-Mitgliedschaft heran, so Stoltenberg. Eine Einladung zum Beitritt wird allerdings auch nächste Woche in Washington nicht ausgesprochen. Dafür gibt es im westlichen Bündnis schlicht keinen Konsens. Auch für eine überjährige Zusage finanzieller Unterstützung für die Ukraine gab es im Vorfeld des Gipfels keine Einstimmigkeit. 40 Milliarden Euro Militärhilfe für das nächste Jahr als Minimum. Das immerhin soll in der Abschlusserklärung in Washington schriftlich vereinbart werden. Das Dauerthema Lastenverteilung dürfte in diesem Jahr vergleichsweise entspannt diskutiert werden. Jens Stoltenberg verwies am Nachmittag in Brüssel auf inzwischen 23 Bündnispartner, die das vor 10 Jahren vereinbarte Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben einhalten. Ein starker Anwuchs im Vergleich zum letzten Jahr. Auch das politische Umfeld sieht der NATO-Generalsekretär gelassener als viele andere. Wahlen in Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Auf diese Unsicherheiten angesprochen, sagte Jens Stoltenberg, es habe mit Blick auf neue Regierungen und politische Kräfte schon oft Zweifel gegeben. Wieder und wieder habe man die Stärke der Allianz gesehen.
There have been so many crossroads where people have been concerned about new governments, new political forces. What we have seen again and again is that NATO has prevailed as a very strong alliance.
Doch die Frage, ob der Gipfel in Washington durch die Krise des Wahlkampfs der US-Demokraten dominiert wird, steht im Raum. Wir konzentrieren uns auf die Substanz unserer Allianz, versicherte Stoltenberg. Zur Diskussion um Präsident Joe Biden kein Wort des NATO-Generalsekretärs.
If I start to say anything that makes it possible to connect me to ongoing political debates in any allied country, then I will actually just weaken the alliance.
Wenn ich mich in die Innenpolitik einzelner Partnerländer einmische, schwäche ich nur das Bündnis selbst, so Stoltenberg, der dieser Linie offenbar auch beim letzten Gipfeltreffen seiner Amtszeit treu bleiben will.
18.33 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Nach der Einführung vorläufiger zusätzlicher EU-Strafzölle auf chinesische Elektroautos durch die EU prüft Peking jetzt Gegenmaßnahmen. Aber vielleicht ist das ja auch nur alles ein Geplänkel und der Streit lässt sich in Verhandlungen beilegen. Ruth Kirchner.
Die offiziellen Reaktionen auf die vorläufigen EU-Strafzölle auf chinesische Autos fallen bislang relativ zurückhaltend aus. Wirtschafts- und Handelsfragen sollten durch gemeinsame Beratungen gelöst werden, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Der Sprecher des Handelsministeriums hatte zuvor an die EU appelliert, die weiteren Verhandlungen pragmatisch zu führen. Die Regierungen einiger EU-Mitgliedsländer und große Automobilkonzerne haben sich klar gegen die Maßnahmen der EU gegen chinesische E-Autos ausgesprochen, betonte Sprecher He Yadong. China hoffe, dass die EU auf diese Stimmen hören wird und dass man eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden werde. China kündigte allerdings auch weitere Schritte in seinen eigenen Anti-Dumping-Untersuchungen an. Das Wirtschaftsministerium setzt für Mitte Juli eine Anhörung zu Vorwürfen an, dass europäische Branntweinhersteller ihre Produkte in China zu Dumpingpreisen verkaufen würden. Analysten zufolge soll damit vor allem der Druck auf Spanien und Frankreich erhöht werden. Beide Länder hatten sich für Zölle auf subventionierte chinesische E-Autos ausgesprochen. Die Untersuchungen zu den Branntweinimporten haben bereits Anfang des Jahres begonnen. Auch Schweinefleischimporte aus der EU haben chinesische Behörden ins Visier genommen. In chinesischen Medienberichten heißt es, auch Importe europäischer Milchprodukte und Luxusautos könnten in den Fokus rücken.
Ruth Kirchner aus Peking. Und dazu im Studio bei mir Sabine Lerche. Sabine, Deutschland spielt seit gut einer halben Stunde im Viertelfinale gegen Spanien. Wie steht's?
Es steht immer noch 0-0. Wir sind jetzt gerade in der 36. Minute. Deutschland hat schon 2 gelbe Karten und es gab auch eine Überraschung in der Aufstellung. Der Dortmunder Emre Can spielt anstatt Robert Andrich. Wir schalten einfach direkt gleich live ins Stadion nach Stuttgart. Die Reporter vor Ort sind Philipp Hofmeister und André Siems.
Ich hätte auch gedacht, dass Williams im Abseits gewesen ist, als er da durchgesteckt wurde.
Aber überragender Steckpass
von
Dani Olmo.
Olmo hat
genau in den Rücken von Joshua Kimmich. Das sind genau die Situationen, vor denen du warnen und mahnen kannst. Und dann ist es trotzdem die individuelle Klasse. Manuel Neuer wäre da gewesen mit seinem rechten Arm, den er oft zum Reklamieren benutzt, aber zum Glück deutlich häufiger, um Tore zu verhindern.
Ja, war eine tolle Aktion, aber natürlich auch klar, und das ist das, was ich auch immer wieder reklamiere bei der deutschen Nationalmannschaft, sie müssen einfach ein bisschen fokussierter sein. Für mich sind sie gedanklich noch nicht so hundertprozentig in diesem Spiel drinnen. Auch dieses jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Steckpass kommen, ist der gut abgedeckt? Oder müssen wir vielleicht den Gegenspieler doppeln? Gerade so ein Williams, der muss gedoppelt werden. Jamal Musiala wird immer gedoppelt bei den Spaniern, deswegen haben wir diesen Namen auch noch nicht so erwähnt. Warum? Weil er so gut wie im Spiel nicht stattfindet bei den Deutschen, weil immer ein Laporte da ist und dann kommt auch noch ein Carvajal mit oder von hinten hilft dann auch noch ein Lenormand. Also der kommt nie alleine irgendwie mal in den Ball und kann seine ganzen technischen Skills entfalten. 36 Minuten auf der Uhr, 0-0. Philipp hat es völlig meiner Meinung nach richtig gesagt. Die deutsche Mannschaft ist besser drin im Spiel und wenn man jetzt noch diese Steckpässe unterbindet, dann kann es was werden. Die Körperlichkeit, die ist auf jeden Fall da. Ich hoffe nur, dass die Deutschen das Spiel mit 11 Mann heute hier beenden.
Das hoffe ich auch, aber zumindest diese übertriebenen 10% on top, die es da nicht braucht, die haben sie jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Jetzt gibt es mal ein Foulspiel für die deutsche Mannschaft. Für Emre Can, einen der beiden Neuen heute in der deutschen Startelf. Jonathan Tah ist ja der andere. Schlotterbeck und Andrich, Robert Andrich, der Pink Panther in der deutschen Mannschaft, der ja
Ergebnis und Spielbericht dann um 22.50 Uhr in Sport Aktuell. Dann können wir auch vom zweiten Viertelfinalspiel heute Abend berichten. Frankreich gegen England. Auch ein Aufeinandertreffen zweier Fußballstars. Bei Frankreich Kylian Mbappé und bei Portugal Cristiano Ronaldo. Michael Augustin schaut auf das Duell voraus.
Für Cristiano Ronaldo könnte diese Partie in Hamburg das letzte EM-Spiel seiner Karriere werden. Obwohl er bei diesem Turnier schon 19 Torschüsse abgegeben hat, wartet er noch immer auf seinen ersten Treffer. Auf der anderen Seite Kylian Mbappé, der nach seinem Nasenbeinbruch noch immer gehandicapt ist. Er ist der bislang einzige Torschütze der Franzosen. Sein verwandelter Elfmeter und 2 Eigentore haben dafür gesorgt, dass Frankreich in dieses Viertelfinale eingezogen ist. Die Equipe Tricolore hat 2/3 ihrer Länderspiele gegen Portugal gewonnen, aber ein ganz wichtiges verloren, das EM-Finale 2016.
Morgen stehen dann noch 2 weitere Viertelfinalspiele an. Für Aufregung schon vor dem Spiel sorgt vor allem die Begegnung Niederlande gegen die Türkei. Der türkische Verteidiger Meri Demiral sorgt mit seinem nationalistischen Wolfsgruß im Achtelfinale ordentlich für Wirbel, auch politisch. Der türkische Präsident Erdogan kommt deshalb jetzt morgen spontan zum Spiel nach Berlin. Und dass die UEFA Demiral für 2 Spiele gesperrt hat, sorgt jetzt nochmal für Empörung. Uwe Lüpp berichtet.
Inakzeptabel nennt der Vizepräsident der Türkei Yilmaz die Sperre für Nationalspieler Demiral. Er erwarte eine Korrektur der Entscheidung. Fußball solle nicht von politischen Entscheidungen überschattet werden. In einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara heißt es, Zitat, die Entscheidung bestärkt uns in der Einschätzung, dass die Tendenz zu Vorurteilen gegenüber Ausländern in einigen europäischen Ländern zunimmt. Sportminister Back sagte, die unfaire und voreingenommene Entscheidung der UEFA sei zu verurteilen. Sie habe keine rechtliche Grundlage. Auch er halte sie für politisch. Das türkische Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees Yardımcı teilte auf der Plattform X sein Bedauern mit. Die Entscheidung sei inakzeptabel und stelle einen Eingriff in die Unabhängigkeit des Fußballs dar. In sozialen Medien entrüsten sich Fans. Der Brite Bellingham komme für eine obszöne Geste mit einer Geldstrafe davon, während Demiral gesperrt werde. Andere vermuten, die Strafe gegen Demiral falle härter aus, weil er Muslim sei. Die UEFA sei rassistisch und messe mit zweierlei Maß. Jetzt sollten die türkischen Fans morgen im Stadion im Beisein von Präsident Erdogan erst recht den Wolfsgruß zeigen.
EM aktuell mit Sabine Lerche. Vielen Dank. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.